SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Seit gut einer Woche gibt's im Saarland ja viele und vor allem hitzige Diskussionen um die Fastnachtsumzüge. Genauer gesagt um die Umzugswagen, die vor den Umzügen vom TÜV abgenommen werden sollten. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Vereine und auch Kommunen hatten sich daraufhin beklagt, dass das zeitlich und auch finanziell nicht möglich ist, so kurz vor knapp. Die Diskussion hat jetzt den Saarländischen Landtag erreicht. Dort gab es heute eine Aussprache im Verkehrsausschuss. SR3-Reporterin Simin Zadegi war auch dabei und ist jetzt bei mir im Studio. Simin, nochmal zur Erinnerung, wie kam die ganze Diskussion nochmal ins Rollen?
Ja, das Ganze geht schon länger zurück. Das Verkehrsministerium hat letztes Jahr im Januar ein Schreiben veröffentlicht. Und darin rät es eben den Kommunen und Vereinen, die Umzugswagen von TÜV oder KÜS zum Beispiel überprüfen zu lassen, bevor sie die auf die Straße schicken. Hintergrund: einige Vereine und Kommunen selbst hatten das Verkehrsministerium um diese Auslegungshilfe, so heißt es, gebeten. Denn das Gesetz dazu, das Ausnahmen für Wagen unter anderem während der Fastnacht regelt, ist wohl so schwammig, dass bei Unfällen, jetzt nicht im Saarland, da gab es in den letzten Jahren keine, aber zum Beispiel am Ende gegen die Fahrer ermittelt wurden. Deswegen hat sich die oberste Straßenverkehrsbehörde, die ist im Verkehrsministerium, hingesetzt und hat gesagt, so und so legen wir das aus, dann seid ihr auf der sicheren Seite.
Und die kriegt jetzt aber dafür Schelte von vielen Seiten. Warum das?
Ja, das liegt vor allem an einer großen Verunsicherung und man muss auch wirklich sagen, an falsch weitergegebenen Informationen. Es kursieren immer noch viele Gerüchte. Noch dazu darf man nicht vergessen, es ist Wahlkampf und auch da wurde eine Diskussion mal ein bisschen heißer geführt, je nach Parteizugehörigkeit. Der CDU-Fraktion im Landtag war es heute gelegen, heute pragmatischere Lösungen zu finden, als alle zum TÜV zu schicken. Und das wünschen sich auch viele Vereine, mit denen ich gesprochen habe. Aber da sagt Thomas Worm von der Straßenverkehrsbehörde, der Oberin hier im Saarland, das Gesetz ist jetzt so interpretiert eindeutig.
Da müssen wir uns alle als Behörden, die Obersten und die Unteren, selbst ein Stück weit auf die Brust klopfen, weil das Recht, das gab es immer. Und die Frage ist, warum wurde es nicht angewandt? Wir hätten sagen können, es steht alles im Gesetz drin, bitte lesen, dann habt ihr alles, was ihr braucht. Aber wir gucken uns das nochmal an, wir geben Hilfe zur Selbsthilfe, Schutz zum Selbstschutz. Wir sind felsenfest überzeugt, wer sich an diese Empfehlung hält, ist im Fall eines Falles auf der sicheren Seite und wird uns dankbar sein.
Für nächstes Jahr wollen sich alle nochmal an einen Tisch setzen. Ich denke aber an dem, was er jetzt gerade gesagt hat, ist grundsätzlich erstmal nicht zu rütteln.
Aber er hat es ja selbst gesagt, es ist eine Empfehlung, mit der sei man dann auf der sicheren Seite. Müssen sich die Landkreise und Städte denn daran halten?
Nein. Ich habe eine Abfrage in den Landkreisen gemacht, wie die das handhaben. Und das ist ganz unterschiedlich. Der Landkreis St. Wendel zum Beispiel sagt seinen Umzugsveranstaltern, bitte haltet euch dran. Auch in Merzig-Wadern ist das so. Der Landkreis Saarlouis empfiehlt das. Und in Neunkirchen heißt es, wir machen das einfach so wie in den letzten Jahren auch. Und im Regionalverband Saarbrücken, und das finde ich interessant, da wurden die Umzugswagen in den vergangenen Jahren ohnehin schon zu einer Prüfstelle geschickt.
Klingt jetzt aber so, als würde bei dem einen Umzug die andere und beim nächsten Umzug zwei Orte weiter wieder die eine Regelung gelten. Also ein bisschen verwirrend.
Ja, genau so sieht's aus. Dass die Auslegungshilfe vom Ministerium, die war ja eigentlich dafür gedacht, das alles zu vereinheitlichen. Das Gegenteil ist jetzt der Fall. Und das wird auch für die Vereine zum Problem. Denn oft fahren die Wagen ja nicht nur bei einem einzigen Umzug mit. Und das nervt natürlich viele Vereine. In der Vergangenheit haben die ja eigentlich schon dafür gesorgt, dass ihre Wagen sicher sind. Nur halt ohne Gutachten, sagt auch Karnevalspräsident Stefan Regert.
Die Auflagen sind ohnehin schon hoch für Umzüge, sind durch die ganzen leider schrecklichen Ereignisse der letzten Tage auch nochmal natürlich in besonderem Fokus. Jetzt nochmal zusätzlich für die Wagenaufbauten, ja, ist natürlich eine zusätzliche Belastung für die Vereine, finanziell als auch grundsätzlich.
Ja, und deswegen fürchtet man jetzt, dass weniger Wagen bei den Umzügen mitfahren.
Aber das wollen wir ja auch nicht verschweigen. Es gibt auch gute Nachrichten. Immer mehr Städte und Gemeinden kommen den Vereinen ja entgegen.
Genau, ich höre von immer mehr Sammelterminen mit TÜV oder KÜS kurz vor den Umzügen in St. Ingbert zum Beispiel, auch in Marpingen und anderen Orten. In Merzig oder St. Ingbert nochmal zu nennen, zum Beispiel haben sie auch den Vereinen angeboten, die Kosten dafür teilweise oder ganz zu übernehmen. Das sind so um die 150 Euro. Also wenn auch das Gesetz offenbar keine pragmatische Lösung zulässt, sind wir ja immer noch im Saarland. Offenbar wurde in vielen Orten eine pragmatische Lösung geschaffen und gefunden, um auf der sicheren Seite zu sein.
Ja, und es gibt die Hoffnung, dass das nächstes Jahr zufriedenstellender und geregelter für die Vereine und Kommunen ablaufen wird. Danke, Simin Zadegi, für diese Informationen. Kleiner Schreck heute Morgen beim Blick in den Kalender. Wir haben den 14. Februar. Das heißt, auch dieser Monat ist schon wieder halb rum. Heißt aber auch, es sind nur noch 9 Tage, bis wir einen neuen Bundestag wählen. Wie das genau geht, also wie wir wählen, das wissen die meisten von Ihnen ja ganz genau, weil sie es in ihrem Leben ja schon mehrfach gemacht haben. Aber für manche ist es tatsächlich das erste Mal. 2,3 Millionen Erstwähler gibt es in ganz Deutschland laut Statistischem Bundesamt. Meine Kollegin Jana Hiege hat an der Willy-Graf-Schule in St. Ingbert Erstwählerinnen und Erstwähler getroffen und sich umgehört, wie sie sich vor dieser Wahl fühlen.
Wo liegt denn die Gefahr bei diesen Social Media?
Unterricht in der 12. Klasse am Oberstufengymnasium des BBZ St. Ingbert. 16 Schülerinnen und Schüler sind hier. Die meisten von ihnen wählen zum ersten Mal den Bundestag, fühlen sich dazu auch bereit. Ob die Parteien auch junge Wählende und ihre Zukunft im Blick haben, da gibt es aber Uneinigkeit.
Ich finde schon, dass ich mich repräsentiert fühle als junger Mensch. In gewissen Punkten auf jeden Fall.
Ich finde, keine Partei ist wirklich perfekt, aber es gibt schon viele Parteien, eine Partei, die meine Meinung sehr gut vertritt. Und die werde ich dann auch wahrscheinlich wählen.
Jeder Einzelne für sich sollte sein Parteiprogramm auf jeden Fall überdenken und auch vielleicht sich in uns hineinversetzen.
Sich über Parteien informieren, das machen die meisten hier über Social Media. Die Schüler sagen selbst, die sozialen Medien sind aktuell voll mit Videos von Parteien und Politik. Das zeigen die Schülerinnen und Schüler auch, als sie beim Besuch spontan durch ihre Accounts scrollen. Nach wenigen Wischs ploppen immer wieder politische Inhalte auf. Auswertungen zeigen, dass AfD und Linke mit weitem Abstand die meisten Views auf TikTok bekommen. Die Schüler in der Klasse haben dagegen das Gefühl, alle größeren Parteien werden ihnen in ähnlichem Umfang ausgespielt.
Social Media benutze ich auch sehr gerne. Ich finde, das geht einfach sehr schnell, aber da mache ich auch immer einen Faktengleich, gucke, ob das auch wirklich stimmt.
Auf der einen Seite ist es eine sehr schnelle Möglichkeit, an Informationen zu gelangen, aber auch auf der anderen Seite eben nicht sehr sicher.
Ich habe es auch schon selbst miterlebt, dass viele Freunde von mir manipuliert wurden und dann auf einmal eine ganz andere Meinung vertreten haben, weil das halt auf TikTok angezeigt wurde.
Einige in der Klasse wünschen sich mehr Unterricht zum Thema Medienkompetenz, auch um seriöse Informationen zu erkennen. Das wünscht sich auch Politikwissenschaftler Dirk Vandenboom. Er hat sich viel mit Social-Media-Wahlkampf beschäftigt. Aus seiner Sicht wird Medienkompetenz in den Schulen noch sehr stiefmütterlich behandelt.
Das ist tatsächlich das große Problem, dass viele junge Menschen sagen, sie bekommen ihre gesamten politischen Informationen zu allen möglichen Dingen nur noch über Social Media und sind damit sehr schnell auch Opfer von Propaganda, politischer Propaganda. Denn die Trennung zwischen Bericht und Meinung, die gibt es auf TikTok nicht. Alles ist Meinung, aber irgendwie auch alles Bericht.
In der Klasse des BBZ ärgern sich einige noch über einen weiteren Punkt. Durch die vorgezogene Wahl können sie nun nicht mehr wählen, weil sie noch 17 sind. Beim regulären Termin im September wären sie volljährig gewesen.
Ich finde schon, ich sag's Ihnen ehrlich, scheiße. Ich hätte jetzt halt auch gern meine Meinung zu dem ganzen Problem, die jetzt gerade in Deutschland passieren, dazu mal beigetragen.
Also ich finde es auch sehr schade, man gibt halt einen Teil von seiner Verantwortung quasi als Stimme ab.
Ich wusste genau, was ich wählen wollte und dann sagen die, nein, doch nicht.
Ob wahlberechtigt oder nicht, vom nächsten Bundestag wünschen sich die Schülerinnen und Schüler mehr Einsatz für Bildung, Digitalisierung, Klima und
mehr Vielfalt und mehr Rücksicht und Kommunikation, weil die reden alle, aber sie reden nicht miteinander.
Ja, das können sich die Politikerinnen und Politiker tatsächlich mal hinter die Ohren schreiben. Meine Kollegin Jana Hiege hat mit Schülerinnen und Schülern in St. Ingbert gesprochen, die in 9 Tagen zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl mitwählen dürfen. Und auch mit welchen, die das gern gemacht hätten, aber wegen des vorgezogenen Termins jetzt nicht wählen dürfen. Das ist wirklich ärgerlich. Kann man nicht anders sagen. Über 700.000 Übernachtungen hat die Landeshauptstadt Saarbrücken letztes Jahr, 2024, gezählt. Also Übernachtungen nicht von Menschen, die hier ohnehin wohnen, sondern von Leuten, die als Gäste nach Saarbrücken kommen. 700.000 in einem Jahr, das sind, ich habe es vorhin ausgerechnet, fast 2.000 Übernachtungen an jedem Tag des Jahres. So viele wie noch nie. Gleichzeitig allerdings gab es im ganzen Saarland aber einen Rückgang. Rund 3,3 Millionen Übernachtungen waren es letztes Jahr, etwa 64.000 weniger als noch 2023. Was ist da los? Wie passt das zusammen? Die Frage geht an meinen Kollegen Max Zettler. Fangen wir mal mit den guten Zahlen in Saarbrücken an, Max. Woran liegt dieses deutliche Plus an Übernachtungszahlen in der Landeshauptstadt?
Die 700.000 Übernachtungen sind etwa 7% mehr als 2023. Saarbrücken liegt damit auch weit über dem Bundesdurchschnitt sogar. Dort lag das Wachstum nämlich bei knapp 2%. Die Stadt erklärt sich das mit einer Menge verschiedener Faktoren, zum Beispiel der Eröffnung von dem neuen Hotel bei der Europagalerie Oberbürgermeister Uwe Konrad hat mir aber da noch ein paar mehr Gründe genannt.
Ganz sicherlich haben wir letztes Jahr viel investiert, auch in die Deutschlandtour. Wir waren Finalstandort. Ansonsten gilt, ob das ein Altstadtfest ist, ob das Max Ophüls ist, es ist immer im Kultur- und Veranstaltungsbereich was los. Auch die Kongresshalle war wieder offen und last not least, auch der Fußball trägt etwas dazu bei.
Wir erinnern uns, die DFB-Pokalspiele vom FCS letztes Jahr zum Beispiel. Es war einfach ein gutes Jahr für Saarbrücken.
Dieses Jahr kommt ja auch einiges, ne? Da ist der Deutsche Tourismustag und der Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken. Gerade bei letzterem sind ja schon alle Hotels ausgebucht. Bei so vielen Übernachtungen müssten die Restaurant- und Hotelbetreiber doch jubeln, oder?
Müssten sie, ja. Tun sie aber nicht. Laut dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband im Saarland lagen die Erträge trotz der vielen Übernachtungen letztes Jahr nämlich immer noch unter dem Vor-Corona-Niveau. Das hat für den DEHOGA zwei Gründe und beide hängen irgendwo mit der Inflation zusammen. Zum einen achten Touristinnen und Touristen jetzt mehr auf die Preise und gleichzeitig zahlen halt Hotels und Gaststätten immer noch mehr für Strom und Lebensmittel. Mehr Übernachtungen in Saarbrücken seien deshalb schön, aber die würden die schmalen Margen jetzt nicht genug abfedern.
Jetzt mal abgesehen von Saarbrücken, im Saarland, haben wir ja schon gesagt, sind die Touristenzahlen letztes Jahr ja gesunken. Woran liegt das denn?
Auch hier gibt es wieder mehrere Gründe, laut der Tourismuszentrale im Saarland, mit der ich geredet habe. Ein ganz großer Faktor letztes Jahr war einfach das Wetter. Es war ja größtenteils sehr nass und auch das Pfingsthochwasser war dolle kontraproduktiv. Der Tourismus im Saarland ist ziemlich zentriert auf Natur und Aktivitäten im Freien. Bei schlechtem Wetter ziehen eben weder Wanderwege noch die Saarschleife wirklich viele Menschen an. Ein weiterer Faktor ist auch hier wieder die Wirtschaftslage. Momentan ist einfach das Interesse an Zweit- oder Dritturlauben bei den Touristinnen und Touristen etwas geringer, laut der Tourismuszentrale. Und das trifft eben den Inlandtourismus mehr, weil die meisten Deutschen als Haupturlaub lieber ins Ausland fahren oder fliegen.
Ach, ich kann es ja verstehen. Also wenn ich als jemand, der im Saarland lebt, wählen müsste zwischen, sagen wir mal, der Toskana oder der Pfalz oder Franken, da würde mir die Wahl auch nicht ganz so schwer fallen. Max Zettler hatte für uns die Übernachtungszahlen für Saarbrücken und das Saarland aus dem letzten Jahr. Und Saarbrücken hat da deutlich zugelegt, das Saarland insgesamt aber etwas verloren. Es war sehr wahrscheinlich ein Anschlag gestern in München. Der 24-jährige Afghane habe zugegeben, mit Absicht in die Gruppe gefahren zu sein. Das haben die Ermittler heute Vormittag auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Sie gehen jetzt erstmal von einem islamistischen Tatmotiv aus. Der Täter war mit einem Auto in eine Gruppe von Demonstranten gefahren und hatte 36 Menschen zum Teil schwerst verletzt. Es sieht aber so aus, als hätte er allein gehandelt. Das hat die leitende Oberstaatsanwältin Gabriele Tillmann am Vormittag gesagt.
Gab es Mittäter, Helfer, Mitwisser? War der Täter in irgendein Netzwerk eingebunden, tatsächlich oder virtuell? Also eins steht schon mal fest, er war bei der Ausführung der Tat alleine. Wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass sonst ein Tatbeteiligter am Tatort war. Wir werten jetzt die Chats von ihm aus. Wir überprüfen seine Kontakte. Und Ziel ist es dabei halt insbesondere herauszufinden, ob andere Personen vor der Tat davon Kenntnis hatten oder in anderer Weise involviert waren. Bezug zu einem Netzwerk, wie gesagt, nach derzeitigem Stand ganz klar nein.
Die Generalstaatsanwaltschaft will jetzt einen Haftantrag wegen versuchten Mordes stellen. Wir halten Sie hier auf SR3 Saarlandwelle natürlich auf dem Laufenden. Wenn man erkrankt, welche Behandlungskosten muss, welche Behandlungskosten darf eine gesetzliche Krankenkasse übernehmen? Das ist in Deutschland sehr genau geregelt. Aber es gibt auch Grenzfälle bei lebensbedrohlicher Erkrankung und wenn keine zugelassene medizinische Behandlung mehr hilft, dann übernehmen Kassen manchmal die Kosten alternativer Therapien. Wie schwierig das aber im Einzelfall ist, zeigt die Geschichte von Marie Fey aus Saarbrücken. Seit 9 Jahren kämpft sie gegen eine schwere Krebserkrankung und galt schon als austherapiert. Durch eine Alternativtherapie kam sie aber wieder auf die Beine und nun streitet sie mit ihrer Kasse um die Übernahme der Kosten. Meine Kollegin Dagmar Scholle hat Marie Fey getroffen.
Mit 24 Jahren bekommt Marie Fey die Diagnose Knochenkrebs im Bein. Der Knochen muss entfernt werden, es folgt die gesamte Palette zugelassener Behandlungen, Bestrahlung, Chemotherapie, Medikamente. Es folgen aber auch weitere Metastasen, weitere Operationen. Ende 2022 dann die erschütternde Nachricht, dass die Ärzte mit ihrer Kunst am Ende sind.
Da kamen zwei Ärzte rein mit einer Psycho-Onkologin und die haben dann mit mir darüber gesprochen. Ja, sie sind Palliativpatientin. Dann habe ich dann gesagt, ja, okay, und wir machen aber doch noch eine Therapie. Ja, aber die Therapie ist nur lebenserhaltend und wird sie nicht gesund machen.
In dieser Situation erfährt Marie von einer erweiterten Alternativtherapie, einer Kombination mehrerer Behandlungsmethoden, die alle nicht Teil des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenkassen sind.
Also uns war klar, dass die Krankenkasse nicht von Anfang an die Kosten übernimmt.
Trotzdem entscheidet sich Marie für die Alternativtherapie und beginnt im Sommer 2023 mit der Behandlung, die sie über Spenden finanziert. In ihrer Krankenakte ist ein halbes Jahr später zu lesen:
Seit Mitte letzten Jahres befindet sich die Patientin weiterhin in alternativer Therapie. Hierunter geht es ihr klinisch deutlich besser. Auch die aktuelle Bildgebung zeigt eine onkologische Befundverbesserung. Nationales Zentrum für Tumorerkrankungen, Heidelberg.
Marie geht es nachweislich besser. Aber eine Kostenübernahme der alternativen Therapie lehnt ihre Krankenkasse bislang ab. Marie hat einen Anwalt eingeschaltet, der Ausgang des Verfahrens offen. Zwar lässt der Gesetzgeber bei lebensbedrohlichen Erkrankungen Ausnahmen zu, aber der Rahmen dafür ist eng gesteckt. Und jeder Fall, über den entschieden wird, ist und bleibt ein Einzelfall, so wie der von Marie.
Aufgeben kommt mir wirklich nicht in den Sinn. Das passt nicht zu mir, das passt nicht in meinen Kopf.
Das sagt Marie Fey aus Saarbrücken. Sie kämpft gegen ihre Krebserkrankung und für die Übernahme der Kosten einer Alternativtherapie durch ihre Krankenkasse. Die ganze Geschichte von Marie Fey erzählt Ihnen meine Kollegin Dagmar Scholle am Sonntag in der langen Land- und Leute-Reportage um 12.30 Uhr hier auf SR3 Saarlandwelle. Sie können sie aber auch jetzt schon hören auf sr3.de.